Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehler Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen unter anderem zu diesen Themen. Zuckerbrot und Peitsche. Iran wehrt sich gegen Kriegsdrohungen und kündigt Sicherheitsplan für Golfregion an. Urlauber in Sorge. Zukunft des Reiseanbieters Thomas Cook steht auf der Kippe. Und Lob und Tadel für Klimapaket. Diskussionen über Koalitionspläne gehen weiter. Am Ende der Sendung dann wie immer alles Wichtige vom Sport und unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr steht unter dem Titel Leben in der Schattenwelt, Papierlose in Deutschland. Und damit zu unserem ersten Thema, das uns mal wieder in die Golfregion führt. Dorthin, wo sich die USA, Saudi-Arabien und der Iran mit ihrer teils martialischen Kriegsrhetorik in ein brisantes diplomatisches Dreieck hineinmanövriert haben. Ein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung kann eigentlich keine Seite haben. Da sind sich Nahostexperten weitgehend einig. Jedoch drängt sich immer mehr die Frage auf, wie aus dieser Zwickmühle herauszukommen ist, ohne Gesichtsverlust. Irans Präsident Hassan Rouhani kündigte am Rande einer Militärparade heute einen regionalen Friedensplan an, den er kommende Woche bei den Vereinten Nationen in New York präsentieren werde. Einzelheiten dazu von Michael Lehmann.
Wenn der Iran angegriffen wird, werde er massiv zurückschlagen. Dann werde das Land des Angreifers zum Hauptschlachtfeld. Diese martialischen Worte des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden Salami sind kaum Verhalt. Da versucht der iranische Präsident Hassan Rouhani mit deutlich ruhigeren Tönen die Lage irgendwie doch auch wieder zu entspannen. Natürlich ganz im Sinne des Iran. Bei einer Militärparade heute Morgen in Teheran sprach Rouhani über eine Art Friedensplan, die der Iran kommende Woche in New York präsentieren wolle. Bei der diesjährigen Versammlung der Vereinten Nationen werden wir der Welt einen Plan unter dem Motto Hoffnung, Hormus und Frieden für die Region vorstellen. In den kommenden Tagen wird das sein in New York. Der iranische Präsident wandte sich in der Ansprache an das eigene Volk und an andere Länder mit einer eher zahm formulierten Kritik an der verstärkten Militärpräsenz der USA und anderer westlicher Staaten. Diese könnten, so Rouhani, Probleme erzeugen und Unsicherheit für den Iran und die gesamte Region bringen. Daher wolle der Iran nun nach den Worten seines Präsidenten auch auf die Länder in der Nachbarschaft zugehen, mit denen es nicht nur im Streit ums Öl immer wieder Probleme gab. Der Iran sei da bereit, Fehler der Vergangenheit zu verzeihen. Welche Länder und welche Fehler genau er meint, sagte Rouhani allerdings nicht. Die Islamische Republik gibt bekannt, dass sie mit den Ländern in der Region zusammenarbeiten kann, um Sicherheit zu schaffen in der Region, am Persischen Golf und am Meer von Hormus. Zu erwarten ist, dass die Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen im Laufe der kommenden Woche ein wenig mehr Details erläutern, wie genau der Iran mit den Ländern der Golfregion und an der so wichtigen Ölroute auf der Straße von Hormus enger kooperieren will. Rouhani sagte heute, dass sein Land die Hand ausstrecken wolle. Etwas deutlicher fiel auch heute die Warnung des iranischen Präsidenten an die Länder aus, die, wie die USA, den Druck auf den Iran militärisch weiterhin hochhalten wollen. Wir sagen denjenigen, die die Islamische Republik Iran für die Ereignisse in der Region verantwortlich machen, wenn sie es ehrlich meinen und Sicherheit in der Region suchen, dann schicken sie nicht so viele Waffen hierher. Schaffen sie kein Wettrüsten in unserer Region. Die Botschaft des iranischen Präsidenten wenige Tage vor der erwarteten offiziellen Rede bei den Vereinten Nationen in New York also heißt im Kern vor allem, je weiter weg vom Iran die westlichen Staaten mit ihren Flugzeugen, Schiffen und modernen Waffen bleiben, umso mehr Sicherheit bedeutet das für die Golfregion. Dass sich genau diese Staaten nach zahlreichen iranischen Attacken gegen Öllieferungen aus dieser Region massive Sorgen machen, wird eines der ganz wichtigen Themen für die UN-Vollversammlung sein.
Säbelrasseln, aber auch diplomatische Initiativen in der Golfregion, das war der Bericht von Michael Lehmann. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Für den weltweit zweitgrößten Reisekonzern Thomas Cook sind dies die entscheidenden Stunden. Es geht buchstäblich ums Überleben in den letzten Gesprächen mit seinen wichtigsten Gläubigern, um eine Pleite doch noch abzuwenden. In der kommenden Woche soll ein Sanierungsplan für den angeschlagenen Reiseunternehmer stehen. Allerdings sind zuletzt alle Versuche gescheitert, die fehlenden Millionen zusammenzukratzen. Aus London meldet sich Imke Köhler.
Bisher ist nicht klar, ob Thomas Cook gerettet ist oder nicht. Aus den Krisengesprächen im Laufe des Tages ist nichts nach außen gedrungen. Thomas Cook hat einmal mehr mit potenziellen Geldgebern gesprochen. Der Reisekonzern braucht dringend eine Zusage über weitere 200 Millionen Pfund. Dass die britische Regierung Thomas Cook zur Seite springt, gilt als unwahrscheinlich. Auch sie war vom Touristikkonzern zuletzt um Hilfe gebeten worden. Außenminister Dominic Raab hielt sich diesbezüglich heute aber sehr bedeckt.
We don't systematically step in with the taxpayers' money when businesses are going under unless there's a good strategic national interest for doing so.
Wir springen nicht gezielt mit Steuergeldern ein, wenn Unternehmen untergehen, es sei denn, es gibt ein strategisches nationales Interesse, dies zu tun, so Dominic Raab. Er machte aber deutlich, dass die britische Regierung Notfallpläne ausarbeitet, um gegebenenfalls gestrandete britische Urlauber wieder nach Hause zu holen. Es könnte für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten werden. Insgesamt sind derzeit rund 600.000 Kunden mit Thomas Cook in der Welt unterwegs. Unter ihnen sind etwa 150 bis 160.000 Briten. Eine sehr hohe Zahl dürfte auch auf deutsche Urlauber entfallen. Konsequenzen der Krise sind jetzt schon spürbar. So konnte eine britische Reisegruppe zunächst ihr Hotel im tunesischen Ort Hammamet nicht verlassen. Das Hotelpersonal wollte die Gäste nicht abreisen lassen, aus Angst, vom Reiseveranstalter Thomas Cook kein Geld mehr zu erhalten. Gary Seal, der inzwischen zurück in Manchester ist, sprach mit der BBC über das, was sich gestern Abend in der Hotellobby abgespielt hat.
And we found out that an old lady just paid £2,500 under some duress to the reception.
Wir fanden heraus, dass eine alte Dame gerade genötigt worden war, an der Rezeption 2.500 Pfund zu bezahlen, damit sie abreisen konnte. Im Laufe des Abends hat dann das Sicherheitspersonal die Eingangstüren blockiert und uns daran gehindert zu gehen. Wir wurden dort gefangen gehalten. Möglicherweise war das nicht der einzige Zwischenfall dieser Art. Im gleichen Hotel soll es später sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Insgesamt wächst die Nervosität bei den Kunden von Thomas Cook. Ein junger Mann hat Sorge, seinen ersten Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber zu verpassen, wenn er nicht rechtzeitig zurückkommt. Eine Frau, die sich nach einer überwundenen Krebserkrankung mit einer Reise beschenken wollte, hat Sorge, gar nicht erst abfliegen zu können. Es sind Geschichten aus allen Lebenslagen, die die Konzernkrise nun an die Öffentlichkeit bringt. Derzeit, betont Thomas Cook, laufe der Flugbetrieb normal. Wie lange das noch der Fall sein wird, ist allerdings ungewiss.
Letzter Rettungsversuch für Thomas Cook aus London, berichtete Imke Köhler. Und damit zur Innenpolitik. Mit Stolz und voller Überzeugung haben CDU, CSU und SPD vorgestern ihr Klimapaket präsentiert. Dabei setzen sie vor allem auf einen CO2-Preis, unter anderem in den Bereichen Verkehr und Wohnen, um das Klima zu verbessern. Das reiche nicht und vor allem der angepeilte Preis sei viel zu niedrig, hagelte es sogleich Kritik von allen Seiten. Vor allem die Grünen zerreißen die Klimaschutzeinigung in der Luft und wollen jetzt über den Bundesrat nachjustieren.
Das ist doch ein Treppenwitz.
Hörbar erbost. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident Baden-Württembergs, beim Landesparteitag in Sindelfingen. Nicht nur ihm passen die Ergebnisse der Großen Koalition nicht. Jürgen Trittin sagte, die habe mit ihrem Klimapaket eine historische Chance völlig vergeigt. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock hat jetzt angekündigt, den Bundesrat für Nachbesserungen nutzen zu wollen. Denn was beschlossen worden sei, reiche definitiv nicht aus, um die Ziele von Paris zu einer geringeren Erderwärmung aufzunehmen zu erreichen. Die Kritik gilt den Bereichen Verkehr, den Restriktionen beim Ausbau der Windenergie an Land sowie dem niedrigen CO2-Einstiegspreis, so auch Kretschmann.
In der Schweiz liegt der Preis pro Tonne CO2 bei 80 Euro, in Schweden bei 115 und bei uns sollen 10 Euro reichen.
Ganz anders dagegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Er spricht in der Bild am Sonntag von sehr rabiaten Maßnahmen. Auch nützten günstigere Bahntickets nichts, wenn man von Dresden nach Düsseldorf 6 Stunden mit dem Zug brauche. Von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein sind die Grünen derzeit in 9 von 16 Landesregierungen vertreten. Allerdings gilt im Bundesrat eine sogenannte einheitliche Stimmabgabe. Die Grünen müssten sich dafür mit ihren jeweiligen Koalitionspartnern von CDU über SPD bis Linke einigen, wie sie denn in der Ländervertretung abstimmen wollen. Grünen-Chefin Baerbock hat auf Anträge verwiesen, die bereits vorlägen, etwa zu einem stärkeren Ausbau der Windenergie an Land. Hier sieht die Große Koalition mindestens 1000 Meter Abstand zu Wohngebieten vor. Auch gäbe es aus Schleswig-Holstein bereits einen Antrag für einen wirksamen CO2-Preis. Bundeskanzlerin Merkel hat am Freitag, als sie das Eckpunktepapier vorstellte, erklärt, dass das wohl noch nicht das letzte Wort sei.
Den Diskussionen will ich aber heute nicht vorgreifen. Also da stehen uns sicherlich nicht einfache Gesetzgebungsprozesse vor, aber mit Recht hat man von der Regierung erstmal erwartet, dass sie ihre Vorstellungen auf den Tisch legt. Und das ist nicht die vorderste Aufgabe der Opposition, sondern es ist die Aufgabe der Regierung.
CSU-Chef Söder hat in das Eckpunktepapier einen Satz aufnehmen lassen, wonach in Bayern die schärferen Regeln für neue Windräder nicht angetastet werden. Ein Punkt, der den Grünen gar nicht passt. Trotz so grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten hat sich jetzt CSU-Vize Manfred Weber dafür ausgesprochen, auf Bundesebene eine Koalition vorzugsweise mit den Grünen anzustreben.
Soweit Kai Clement über die harsche Kritik der Grünen am Klimapaket der Bundesregierung. Ganz andere Töne kommen von der Deutschen Bahn, die ja vom verstärkten Klimaschutz profitieren soll. Die Bahn lobt die Pläne naturgemäß und denkt schon mal über einen massiven Ausbau nach. Mehr dazu von Johannes Frevel.
Keine Fahrpreiserhöhung im Dezember und zudem ein Ticketabschlag von rund 10%. Sobald der Gesetzgeber die Mehrwertsteuer für Bahntickets von 19 auf 7% senkt, die Deutsche Bahn will ihre Fahrgastzahlen stark steigern und auch bei Gütern deutlich mehr Verkehr auf die Schiene holen. Bis 2030 sollen insgesamt 86 Milliarden Euro in ein besseres Netz und mehr Züge fließen. 24 Milliarden davon muss die Bahn selbst bezahlen, kann nach den Klimabeschlüssen aber nun insgesamt auch 20 Milliarden Euro mehr aus dem Bundeshaushalt erwarten. Bahnchef Richard Lutz sprach vom größten Investitionsprogramm seit mehr als 180 Jahren und sagte bei einer Telefonpressekonferenz in Berlin:
Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau, um massiv Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Eisenbahn in Deutschland. Wir sind unverzichtbarer Teil der nationalen Anstrengung, die nun nötig ist, um Deutschlands Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu leisten.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bahn 70% CO2 eingespart. Der Fernverkehr fährt bereits komplett mit Ökostrom. In den nächsten Jahren werden nicht nur Weichen gewechselt, Schienen getauscht und 2000 Brücken erneuert. Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla ordnet die Rolle der Bahn bei Klimaschutz und Verkehrswende ein.
Das ist deshalb besonders wichtig, da das Bahnnetz das Rückgrat der Mobilitätswende ist. Ohne massive Investitionen in die Schiene droht die Mobilitätswende zu scheitern. Wir müssen hier mit der digitalen Schiene Deutschland, so schnell es irgend geht, eine grundlegende Transformation des Bahnsystems starten. Bis zu einem Drittel mehr Kapazität erwarten wir uns hiervon auf dem Netz. Dazu kommt mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit und die Entwicklung einer Zukunftstechnologie, um die man uns in ganz Europa, vielleicht weltweit, beneiden wird.
Im Fernverkehr soll die Zahl der Fahrgäste in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden, im Nahverkehr vor allem bei Arbeitspendlern um 1 Milliarde steigen. Die Bahn rechnet allein durch die Mehrwertsteuersenkung mit jährlich mindestens 5 Millionen mehr Fahrgästen im Fernverkehr. Bahnchef Richard Lutz kündigt ein milliardenschweres Einkaufsprogramm an, um vor allem zwischen Berlin und München sowie Köln-Rhein-Main 2022 weitere Hochgeschwindigkeitszüge auf die Strecke zu schicken.
Mehr Fahrgäste brauchen mehr Sitzplätze. Deshalb stocken wir unsere Zugflotte noch weiter auf und bestellen 30 zusätzliche Züge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Da sind über 13.000 weitere Sitzplätze pro Tag. Ab 2022 sollen die zusätzlichen Züge auf unseren Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen und mit Tempo 300 das Angebot für die Reisenden deutlich verbessern.
30 deutsche Großstädte will die Bahn im Halbstundentakt, europäische Metropolen mindestens stündlich mit Zügen verbinden. Dadurch soll Verkehr massiv auf die Schiene verlagert werden.
Mehr Züge für mehr Klimaschutz. Johannes Frevel berichtete über die Pläne der Deutschen Bahn. In Hongkong sind auch an diesem Wochenende wieder zehntausende Regierungsgegner auf den Straßen unterwegs gewesen. Diesmal sind die Protestmärsche ein bisschen ruhiger ausgefallen als in den Wochen davor, wenn es vereinzelt auch wieder zu Zusammenstößen gekommen ist und die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorging. Aus Hongkong berichtet Alfred Schmidt.
Das jetzige Wochenende ist das 16. in Folge, an dem in verschiedenen Stadtteilen Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden. Die Proteste haben sich im Vergleich zu den Demonstrationen von Juli und August deutlich abgeschwächt. An einem Protestmarsch in einem der Hongkonger Außenbezirke nahmen einige tausend Menschen teil. Eines der erklärten Ziele der Demonstrierenden war dabei, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt, die von der Polizei ausgeht.
And the second reason is that against the government, that yes, they don't agree with our five demand for the democracy.
Außerdem geht es uns darum, gegen die Regierung zu protestieren, sagt dieser Mann, weil die unsere 5 Forderungen für Demokratie ignoriert. Auf jeden Fall geht hier mehr Gewalt von der Polizei aus als umgekehrt. Wenn es Chaos gibt in der Gesellschaft, dann nicht wegen der Protestierenden, sondern wegen der Regierung und der Polizei. Der Marsch selbst ist friedlich verlaufen, nur am Schluss lieferte sich die Polizei mit einigen Dutzend Protestierenden eine Auseinandersetzung. Dabei brannte eine Straßensperre, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Ähnlich verlief eine gewaltfreie Sitzblockade einiger hundert Menschen in einem Nachbarbezirk am Abend. Die Behörden hatten eine U-Bahn-Station gesperrt, in der ein Protest stattfinden sollte. Daraufhin versammelten sich Demonstrierende in einem angrenzenden Einkaufszentrum. Auch hier blieb es zunächst friedlich. Am späteren Abend allerdings rückten Polizeikräfte an, um das Zentrum zu räumen. Daraufhin gerieten Protestierende und Anwohner mit Polizeikräften aneinander. Zahlreiche Anwohner beschwerten sich später in sozialen Medien, die Polizei hätte einfach fernbleiben sollen. Etliche Anwohner demonstrierten auch ihre Einigkeit mit den Forderungen der Demokratiebewegung, also ein Ende und eine Untersuchung der bisherigen Polizeigewalt sowie freie Wahlen. Außerdem sollen die Behörden die Proteste nicht länger als Aufstand bezeichnen, weil Festgenommenen dann bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen.
Alfred Schmidt berichtete aus Hongkong. Und auch in Russland reißen die Proteste nicht ab. Für heute hatten Aktivisten landesweit zu Demonstrationen aufgerufen, dieses Mal im Namen des Umweltschutzes. Sie werfen der Regierung eine völlig verfehlte Abfallpolitik vor. Recycling sei nach wie vor kein Thema, Müllreformen würden verschleppt, die Probleme, sprich der Abfall, einfach nur verlagert. Aus Moskau dazu Christina Nagel.
Vor allem die russische Hauptstadt weiß nicht mehr, wohin mit ihrem Abfall. Die Mülldeponien quellen über, sie dehnen sich aus, rücken immer näher an bewohnte Gebiete heran. Weil sich dagegen zunehmend Protest regt, will die Stadtverwaltung den Müll künftig woanders verklappen, im hohen Norden des Landes, in dünn besiedeltem Gebiet. Doch die Pläne, im sumpfigen Waldgebiet von Schies eine riesige Deponie zu bauen, stoßen auf heftigen Widerstand. Vor Ort wurde ein Protestlager errichtet, Aktivisten blockieren die Zufahrtswege und sie rufen regelmäßig zu Demonstrationen auf. Landesweit sind an diesem Wochenende Tausende auf die Straße gegangen, um sich für ein, wie Olga Skolina es nennt, zivilisiertes Müllverarbeitungssystem stark zu machen. In der ganzen Welt ist Müll eine Ware, die Profit bringt. Bei uns ist Müll etwas, das die Umwelt verschmutzt, Krankheiten mit sich bringt und einen frühen Tod. Das Problem, es gibt so gut wie keine Mülltrennung. Ob Altreifen, Batterien, Medikamente oder Hausmüll, alles landet in der Regel auf einer Deponie, auf einem großen Haufen. In Chies soll der unsortierte Abfall in geschredderter Form landen, in Plastik verpackt. Nicht nur die Aktivisten, auch Umweltexperten warnen vor unkalkulierbaren Risiken. Sie befürchten, dass Giftstoffe austreten und ins Grundwasser gelangen könnten. Jeder Wissenschaftler kann bestätigen, dass die Flüsse hier so vernetzt sind, dass alles, was reinkommt, in 7 Tagen im großen Fluss, der Severnaya Dwina, sein wird und sich von dort weiter verbreitet. Es wäre das Ende der intakten Natur von Chies, sagt Oksana Koptjeva kopfschüttelnd. Sie ist gerade erst aus dem Protestlager zurückgekehrt, wo sie gemeinsam mit anderen Aktivisten dafür sorgt, dass nicht heimlich an der Baustelle Fakten geschaffen werden. Denn noch fehlen für den Bau der Deponie zahlreiche entscheidende Gutachten. Eine Mehrheit der Bewohner der Regionen Archangelsk und Komi, das haben Umfragen gezeigt, sind gegen den Bau der Müllkippe, die für die Regionalverwaltung allerdings prioritären Charakter hat. Mit dem Geld aus Moskau, heißt es dort, ließen sich viele wichtige Infrastruktur- und Sozialprojekte umsetzen. Für Geld die Familie vergiften? Die Frage auf dem Plakat beantwortet Irina Tschekhova von der Partei Gerechtes Russland. Weder irgendwelche Geschenke noch Bauten oder Renovierungen ändern etwas. Die Leute sind gegen die Moskauer Deponie und neue Lagerstätten. Unsere Position bleibt, wie sie ist, unverändert. Der hohe Norden dürfe nicht zur Müllhalde werden. Was es endlich brauche, seien echte Müllreformen. Und, wie Maria Petrova der Menge zuruft, ein Umdenken. Jeder müsse bei sich selbst anfangen und Müll, vor allem Plastik, am besten gleich von vornherein vermeiden.
Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Und jetzt zu einer Geschichte sozusagen in ganz eigener Sache. Seit heute früh um 10 ist hier bei uns im Funkhaus in Köln mächtig was los. Hörerinnen und Hörer, Interessierte und Radiobegeisterte belagerten den ganzen Tag über die Redaktionsräume, die Studios und Produktionsstätten. Da, wo sonst am Wochenende relative Ruhe herrscht, gab es heute den Tag der offenen Tür zum Anlass des 25-jährigen Jubiläums des Deutschlandsradios. Die Gesichter zu den Stimmen in ihrem Radio und alle, die unser Programm hinter den Kulissen möglich machen, sie alle stellten sich vor und auch den Fragen der Besucher. Einer von ihnen war ebenfalls den ganzen Tag mittendrin und jetzt ist er hier bei mir im Studio, mein Chef, Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. Willkommen.
Guten Tag.
Herr Raue, wie war Ihr Tag heute bei uns im Sender? Welche Themen, welche Fragen brannten denn unseren Gästen am meisten unter den Nägeln?
Ja, wie mein Tag war, der fing an mit der Begrüßung der Gäste, wie das so üblich ist. Interessanterweise war gleich in der ersten Stunde waren 600-700 Menschen hier auf dem Gelände im Haus. Insgesamt 3.500 Besucher. Das ist wirklich toll. Ganz viele Menschen aus Dresden, aus Hamburg, aus Karlsruhe. Viele haben mich angesprochen, dass sie einen weiten Weg gegangen sind, häufig das mit dem Wochenende in Köln verbunden haben. Das ist ein großes Kompliment für uns, da sind wir sehr dankbar. Ja, wenn ich überlege, auf was mich die Menschen angesprochen haben, muss ich sagen, zum einen wahnsinnig viel Interesse, wie wir arbeiten. Also wie kommen wir zu unseren Themen, wie sieht die Technik aus, wie sieht es im Hörspielstudio aus, in einem Nachrichtenstudio. Wir hatten ein gläsernes Studio eingerichtet, da sind die Menschen gewesen, haben sich das angeschaut. Wir haben die Arbeit unserer Korrespondenten dargestellt, also ein riesengroßes Informationsbedürfnis, wie wir Journalisten, wie wir vom Deutschlandradio arbeiten. Ja, und das Kritische, ja, die Kritik, die ich am häufigsten gehört habe, war, lieber Intendant, schafft die Verkehrsnachrichten am Vormittag ab. Das ist ein altes Thema. Es gibt viele Menschen, die sie ganz wichtig finden in unserem Programm. Es gibt ganz viele Menschen, die sie hassen wie die Pest. Und wie wir uns da entscheiden, das wissen wir auch noch nicht. Da denken wir drüber nach. Aber es war vielen Menschen ein großes Anliegen.
Interessante Resonanz. Ein wichtiges Thema inhaltlich war ja heute auch unsere sogenannte Denkfabrik, also quasi so eine Art mittelfristiger roter Faden, welches Schwerpunktthema uns demnächst verstärkt beschäftigen soll. Was genau verbirgt sich dahinter? Vielleicht können Sie es noch mal kurz erklären, Herr Raue, die Denkfabrik?
Ja, es ist natürlich so, dass bei einem 24-Stunden-Programm, was wir hier aus Köln machen oder aus Berlin machen, was Nova macht, dass da ganz, ganz viele Themen abgedeckt sind. Trotzdem haben wir ja häufig als Journalisten und vielleicht auch als Publikum das Gefühl, dass die großen Themen der Zeit nicht ausreichend gewürdigt werden, dass wir sie nicht in ganz vielen Facetten darstellen, dass man mehr machen könnte, dass man Schwerpunkte bilden könnte. Und das ist die Aufgabe der Denkfabrik. Wir haben in diesem Jahr ein Votum der Hörerinnen und Hörer erfüllt, nämlich zum Thema Klimawandel etwas zu machen, viel zu machen und zum Thema 70 Jahre Grundgesetz, in welcher Verfassung ist unsere Verfassung. Und wir haben aufgerufen, wie soll denn das Thema des nächsten Jahres heißen und haben 4 Themen zur Auswahl gegeben. Über 16, fast 17.000 Menschen haben sich daran beteiligt, auch eine ganz, ganz tolle Zahl mit ganz vielen unterschiedlichen Einordnungen und Bemerkungen dazu. Also wir sind da wirklich sehr begeistert und es hat einen Siegerentwurf gegeben.
Wie ging es denn aus?
Das ist für uns wirklich eine große Überraschung. Ich hätte auf ein ganz anderes Thema gesetzt, aber es ist das Thema Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das heißt, in welchem Verhältnis steht eigentlich unser Land, steht Europa zu Regionen in der Welt? Gibt es sowas noch wie imperiale Ansätze unserer europäischen Politik? Wie gehen wir eigentlich mit der sogenannten Dritten Welt um? Ist das, was wir hier als Wirtschaftswachstum und als unsere Themen haben, vielleicht, sagen wir, ganz tief verbunden mit der Armut und mit dem Elend in vielen Regionen der Welt? Das Beispiel, wenn wir hier sagen, Elektroauto soll eine wichtige Sache sein, die wir verfolgen, um die Klimawende zu verhindern und den Klimawandel zu verändern und zu verhindern, dann heißt das natürlich auch, dass Batterien gebaut werden müssen. Und diese Batterien werden produziert aus Rohstoffen, die wir aus der dritten Welt entnehmen, die häufig dort unter ganz schlimmen Bedingungen auch ans Tageslicht gebracht werden. Das sind so die Dinge, wo die eine Welt und die andere Welt miteinander zusammenhängen. Und wir vermuten, dass es das Thema ist und das Problem ist, das die Menschen dazu bewegt hat, für dieses Thema zu stimmen.
Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch geben Sie uns einen Einblick, wie wird es umgesetzt, dieses ja doch Riesenthema, dieser Themenkomplex, kann man ja sagen.
Ja, wir werden in den nächsten Tagen das auswerten, werden ein Brainstorming machen und werden dann mit allen Redaktionen in Berlin und in Köln sprechen und sagen, das ist das Thema, überlegt euch mal, was man dazu machen kann. Dazu gehört natürlich auch der Gedanke daran, dass im nächsten Jahr das Humboldt-Forum eröffnet wird. Diese Diskussion um das Humboldt-Forum wird ja die Rolle der Kolonien und Europas ganz wichtig und im Zentrum sein. Ich denke, das ist sehr anschlussfähig.
Tag der offenen Tür und unsere Denkfabrik, das war Deutschlandradio-Intendant Stefan Rauer. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und den Besuch hier bei mir im Studio. Und damit kommen wir jetzt zum Sporttelegramm von und mit Astrid Rawohl.
Borussia Mönchengladbach kann wieder aufatmen. Nach der Pleite zuletzt im Europapokal schaffte der Bundesligist gegen Fortuna Düsseldorf trotz des zwischenzeitlichen Rückstands noch einen Derby-Sieg. Armin Lehmann.
Am Ende war es ein verdienter Sieg für Borussia Mönchengladbach, weil sie vor allem in der zweiten Halbzeit die eindeutig überlegene Mannschaft waren, zahlreiche gute Torchancen hatten und dann spät, aber immerhin spät, trafen sie dann auch zu den beiden Toren zum 2:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna führte lange, seit der 7. Minute. Kasim Adams, der Innenverteidiger, mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 für den Gast. Von Gladbach kam ein bisschen was in Halbzeit 1 und deutlich mehr im zweiten Durchgang. Und dann war es der Sohn eines Weltmeisters, Markus Thüram, sein Vater. 1998 ist er Weltmeister geworden. Markus Thüram mit 2 späten Toren dreht dieses Spiel und Gladbach gewinnt verdient mit 2:1.
Und in der Abendpartie der Bundesliga sind gut 35 Minuten gespielt. Die Frankfurter Eintracht liegt 0:1 gegen Borussia Dortmund hinten, weil Axel Witzel für den BVB in der 11. Minute zur 1:0 Auswärtsführung treffen konnte. Ist die Straßenrad-WM ein Muster ohne Wert, weil die meisten Topstars die Premiere schwänzen? Oder ist der neue Wettbewerb eine ernsthafte WM-Prüfung? Diese Frage wurde schon vor der WM ausgiebig diskutiert, ist aber für die deutsche Equipe jetzt erst einmal Nebensache. Sie hat zum Auftakt ihre Chance genutzt, berichtet Holger Gerska.
Vor allem die drei starken Frauen, Lisa Klein, Lisa Brennauer und Mieke Kröger, sorgten für das deutsche Silber bei der Premiere dieser Mixstaffel. Zunächst absolvierten die drei Männer das Mannschaftszeitfahren, wobei vor allem Toni Martin sehr vorsichtig agierte. Eine Woche nach seinem Sturz bei der Spanien-Rundfahrt wollte er auf regennassen Straßen offenbar nicht alles riskieren, nahm in den Abfahrten sichtlich Tempo raus. Schon am Mittwoch folgt das Einzelzeitfahren und das genießt beim viermaligen Weltmeister oberste Priorität. So lag die Mannschaft beim Wechsel auf Platz 5, aber die Frauen holten schnell auf, fuhren die schnellste Zeit. Letztlich konnten sie nur den Rückstand auf das niederländische Team nicht mehr ganz aufholen. 23 Sekunden fehlten am Ende zu Gold. So sind die Niederlande als erster Europameister auch erster Weltmeister in der Staffel vor Deutschland und Großbritannien.
In seiner wohl bislang größten sportlichen Krise gelingt Sebastian Vettel eine große Überraschung. Der Formel-1-Pilot gewinnt mit seinem Ferrari beim Großen Preis von Singapur. Volker Hirt.
Sebastian Vettel kann also doch noch gewinnen. Die beste Taktik bescherte ihm den Sieg in Singapur. Der Ferrari-Mann kam als erster zum Reifenwechsel raus und während die Konkurrenz noch ein paar langsamere Runden auf abgefahrenen Reifen fuhr, holte Vettel seinen entscheidenden Vorsprung raus. Das mit teils gewagten Rad-an-Rad-Überholmanövern. Knifflig wurde es dann noch einmal durch Safety-Car-Einsätze im Rennen, denn so verlor Vettel seinen Vorsprung wieder. Überholen ließ er sich aber nicht. Am Ende also großer Jubel bei Vettel. Er gewann das Nachtrennen vor Teamkollege Charles Leclerc und Max Verstappen. Somit gab es in Singapur erstmals einen Doppelsieg eines Rennstalls. Und für Sebastian Vettel ist es der erste Grand Prix-Erfolg seit Belgien im August des vergangenen Jahres.
Gesa Felicitas Krause rennt derzeit besser denn je, knackt dabei einen Leichtathletikrekord nach dem anderen. Die Läuferin zeigt sich nicht nur wenige Wochen vor den Weltmeisterschaften in Katar in Bestform. Davon, dass die Welttitelkämpfe in einem Land stattfinden, das Menschenrechte verletzt, will sie sich aber nicht ablenken lassen.
Ich persönlich blende sowas komplett aus, weil es mich nicht besser macht, wenn ich mich damit beschäftige. Es ist einfach so, dass diese Meisterschaft dorthin vergeben wurde und klar kann man dazu eine Meinung haben, aber als Athlet, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, weil egal, wie die Meinung dazu sind. Am Ende wird dieser Wettkampf im Fernsehen gezeigt. Die Leute schauen zu und die wollen Leistung sehen. Und das ist dementsprechend jetzt auch meine Aufgabe, mich optimal vorzubereiten, mich den Bedingungen anzupassen und dann das Bestmögliche aus mir als Athlet herauszuholen. Klar kann ich mich über politische oder wirtschaftliche Dinge dann auch informieren. Ich kann mir dazu auch eine Meinung bilden, aber rein für die Leistung ist das jetzt im Vorfeld erstmal nicht förderlich. Und ich werde sicherlich im Nachhinein mein Fazit ziehen. Und wenn man schon öfter bei Weltmeisterschaften dabei war, kann man dann am Ende vergleichen. Aber primär freue ich mich jetzt einfach auf den Wettkampf, auf diese Weltmeisterschaften. Und ja, alles Weitere muss jetzt erstmal in den Hintergrund rücken.
Gesa Felicitas Krause war das zum WM-Austragungsort Katar. Das komplette Sportgespräch mit ihr gibt es heute Abend vor dem Beginn der Leichtathletik-WM nächste Woche ab 23.30 Uhr hier im Programm. Oder Sie abonnieren einfach das Sportgespräch als Podcast und können es hören, wann und wo immer Sie wollen.
Kann ich nur empfehlen. Soweit alle Neuigkeiten aus der Welt des Sports mit meiner Kollegin Astrid Rawohl. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mein Name ist Sebastian Ehl.